Mönchsgeflüster.
Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinen heutigen Gästen schauen wir uns die Frage an, wie sah denn eigentlich ein Klostergarten im Frühmittelalter aus? Und dazu darf ich heute an meiner Seite begrüßen Frau Dr. Almut Mikeleites-Winter. Hallo, Frau Mikeleites-Winter.
Ja, hallo, Herr Gedig.
Und sie wird noch weiterhin auch unterstützt von Frau Dr. Aletta Leipold. Hallo, Frau Leipold.
Hallo, Herr Gedig.
Sehr schön, dass Sie heute mit dabei sind. Für euch da draußen möchte ich die beiden natürlich noch kurz vorstellen. Frau Mikeleites-Winter hat Germanistik an der Universität Leipzig studiert und Frau Aletta Leipold hat an der Universität Berlin Altgermanistik, Indogermanistik und Indologie studiert und die beiden sind tätig aktuell an der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und sind da im Projekt zum Althochdeutschen Wörterbuch angesiedelt. Wir haben uns in dieser Podcast-Reihe ja auch schon mal mit dem Latein des Frühmittelalters auseinandergesetzt, sind da so ein bisschen auch schon aufs Althochdeutsche zu sprechen gekommen und ich darf schon mal verraten, dass wir mit den beiden auch noch eine Folge zu dieser ja, Volkssprache am Bodensee beziehungsweise im deutschsprachigen Raum aufnehmen werden, aber heute werden wir uns erstmal mit dem Klostergarten beschäftigen, denn an der Sächsischen Akademie gibt es auch ja so ein kleines Nebenprojekt oder vielleicht auch ein größeres Nebenprojekt, das werden wir dann jetzt gemeinsam sehen, zum Klostergarten. Und daher darf ich Sie, Frau Mikeleites-Winter, bitten, uns einmal dieses Klostergartenprojekt in Leipzig vorzustellen. Wie ist es dazu gekommen und vor allem das interessiert, glaube ich, die Leute da draußen besonders. Wie viele und welche Pflanzen wachsen denn da?
Ja, ein Mittelaltergarten mitten in Leipzig, aber mit vielen Bezügen zur Reichenau im Bodensee. An der Sächsischen Akademie arbeiten wir, Sie haben das schon gesagt, an einem lexikografischen Projekt. Das Althochdeutsche Wörterbuch hat die Aufgabe, den Wortschatz der ältesten Sprachstufe des Deutschen lückenlos zu dokumentieren. Die Überlieferung der althochdeutschen Sprache von der Mitte des 8. Jahrhunderts an, die ist stark an die lateinische Tradition mit ihren primären Inhalten der christlichen Theologie und der Glaubensverbreitung gebunden. Es kommen noch einige Autoren der Antike und Spätantike hinzu und einige Heldenlieder und Zaubersprüche. Fast zwei Drittel der Wörter bei uns sind nur in Glosen und Glossaren überliefert. Glosen, das sind einzelne Übersetzungswörter am Rand oder zwischen den Zeilen lateinischer Handschriften und sie dienten dazu, den Inhalt des Werkes zu erschließen und den Erwerb des Lateinischen zu erleichtern. Geisteswissenschaftliche Langzeitforschung wie die Erarbeitung eines solchen Wörterbuchs lässt sich oft nicht leicht an Außenstehende vermitteln. Man könnte höchstens Bücher, Zettelkästen, Datenbanken präsentieren und wird vielleicht wahlweise für abgehoben oder für wenig mitreißend gehalten. Uns fiel auf, dass wir uns beim Schreiben der Wörterbuchartikel über die Jahre auch sehr intensiv mit alten Pflanzennamen auseinandersetzen und das ein schöner Anknüpfungspunkt sein könnte. Pflanzen und Gärtnern, das ist ein Lebensbereich, der viele Menschen unmittelbar anspricht. Die Idee war, wir gehen genauso weit in die Geschichte zurück, wie auch die Anfänge der deutschen Sprachüberlieferung liegen, also etwa 1200 Jahre, in die Zeit der frühmittelalterlichen Klöster und erschaffen unseren eigenen Klostergarten Plus. Wir zeigen die Pflanzen, das Grün und jede Menge Informationen und das macht dann auch die Wörter von damals und am Ende unsere ganze Arbeit ein Stück weit lebendiger und besser begreifbar. Bei uns wachsen eigentlich 24, aus bestimmten Gründen dann aber doch 30 verschiedene Pflanzen, angeordnet in 8 Beeten. Und ich kann schon verraten, dass das mit Walafrid Strabo zusammenhängt, dem Mönch und späteren Abt auf der Reichenau. Der Name des Gartens ist Hortulus Theodiscus, was erstmal wie ein Widerspruch in sich klingt. Es ist ein lateinischer Name, Hortulus, das ist die Verkleinerungsform von Hortus und bedeutet Gärtchen. Und es ist zugleich auch der Kurztitel von Wallafrids Gedicht De Cultura Hortorum, auf das wir später noch zu sprechen kommen. Das Adjektiv Theodiscus bedeutet aber zum Volk, zur Volkssprache gehörig. Es ist die latinisierte Form unseres Wortes Deutsch in seiner alten Lautgestalt Diotisk. Mit dieser Kombination wollen wir vor Augen führen, dass der Garten und die Pflanzennamen und die deutsche Sprache des Frühmittelalters, wie eben auch ihre Erforschung im Projekt, nur vor dem Hintergrund der lateinischen Sprache und Überlieferung überhaupt möglich sind.
Ja, wunderbar. Sehr spannend, was Sie da gemacht haben. Und ich glaube, tatsächlich ein schönes Projekt, um auch vor Augen zu führen, dass diese Sprache auch sehr praktisch sein kann. Wir bleiben noch mal ein bisschen bei den grundlegenden Punkten. Und wir haben auch schon gehört, die Klostergärten oder der Klostergarten, das hat auch viel eben mit Klöstern zu tun. Frau Leipold, warum haben die Klöster im Frühmittelalter solche Gärten angelegt? Was hat es damit auf sich?
Ja, seit dem frühen Mittelalter schon haben ja die Klöster einen sehr großen Einfluss auf die Entwicklung des europäischen Gartenbaus gehabt. Sie waren geradezu Zentren der Gartenkultur. Und zwar das aus der Notwendigkeit heraus, sich selbst zu versorgen. Hier entwickelte sich ein großes Wissen über Pflanzenanbau, aber eben auch besonders über Heilpflanzen. Benedikt von Nursia schreibt ja bereits im 5. Jahrhundert in seiner Klosterregel, dass ein Kloster alles Notwendige, was es zum Leben und für das Handwerk braucht, in seinen eigenen Mauern haben soll. Das heißt also Wasser, eine Mühle und eben auch einen eigenen Garten. Die benediktinische Ordensregel Ora et Labora schreibt Arbeit und hier jetzt in unserem Sinne vor allen Dingen Gartenarbeit als Gegengewicht zum Müßiggang vor. Es soll ein Gleichgewicht sein zwischen der Vita Activa und der Vita Contemplativa. Ja, und die Benediktinermönche, die ja auch diesseits der Alpen Kloster gründeten, brachten ihre Samen und Stecklinge mit über die Alpen und dazu natürlich auch das gesammelte Wissen. Seit dem Frühmittelalter oblag ja den Mönchen die Pflege und Behandlung kranker Menschen und deshalb spielte der Anbau von Heilpflanzen und die Zubereitung von Heilmitteln so eine besondere Rolle, basierend natürlich auf der Vorstellung von Christus als höchsten Medikus und dem Gebot der Nächstenliebe. Die Krankenfürsorge hatte also höchste Priorität in den Klöstern. Das war nicht immer selbstverständlich, denn im gesamten Mittelalter gab es eigentlich eine andere Sicht auf Krankheit und Heilung, als wir sie heute kennen. Krankheiten wurden als Antworten des Körpers auf Mängel der inneren Verfasstheit der Seele, besonders auf sündhaftes Verhalten verstanden. Das heißt, eine Krankheit diente der Läuterung der Seele, mit ihrer Abwendung hätte man in den göttlichen Heilsplan eingegriffen. Heilung konnte nur durch ein gottgefälliges Leben und durch die Hinwendung zu Gott geschehen. Und man kann insgesamt auch sagen, dass dem Mittelalter wenig Wissen aus dem imposanten Gebäude der antiken Wissenschaft zur Verfügung stand, aber wichtige Medizinwerke der griechischen Antike dann in ihren vulgärlateinischen Fassungen haben letztlich auch den Weg in die frühmittelalterliche Klosterwelt gefunden. Nach dem Niedergang des antiken Wissens ist Medizin dann eben hauptsächlich Klostermedizin. Und ein solches Zeugnis für die Verbindung antiker Medizin in griechisch-römischer Tradition mit christlichen Glaubensinhalten ist das Lorscher Arzneibuch, das älteste erhaltene Buch zur Klostermedizin aus dem abendländischen Frühmittelalter. Das ist ein Zeugnis für die Neubewertung der Medizin innerhalb der karolingischen Bildungsreform. Es ist auf Latein geschrieben, eine Rezeptsammlung. Wir haben aber auch althochdeutsche Wörter darin. Also man kann insgesamt sagen, dass die Klöster Wissenszentren und Krankenhäuser zugleich waren. Auf ihrem Nährboden kann eben jetzt hier das Wissen über Heilpflanzen sprießen.
Sie haben das Lorscher Arzneibuch schon angesprochen, sind damit quasi schon auch in die Quellenebene quasi reingegangen. Aber welche ganz konkreten Quellengrundlagen haben Sie sich jetzt rausgesucht aus diesem karolingischen Portfolio, um ihre Klostergärten zu gestalten? Wallafrid Strabo und damit unser Reichenau-Bezug klang ja schon so ein bisschen an. Haben wir noch mehr reichenauerisch in Ihrem Quellenfundus?
Ja, als originale Anlagen sind die alten Gärten ja leider nicht erhalten. Die Bodenkunde kann aber zum Beispiel auf der Reichenau sogenannte Hortisole nachweisen, spezielle Humusschichten, die eine intensive gartenbauliche Nutzung über Jahrhunderte anzeigen. Wenn wir im Detail nach der Gartenkultur des Mittelalters fragen, dann müssen drei wichtige Zeugnisse zur Sprache kommen, die in zeitlicher Nähe zueinander entstanden und die auch für uns die Bezugsgrößen bilden. Zuallererst der St. Galler Klosterplan, also reichenauisches, zu dem es schon eine eigene Podcast-Folge gibt. In dieser Darstellung einer Klosteranlage aus der Zeit um 825 sind vier verschiedene Gärten eingezeichnet, bei denen auch immer die Pflanzennamen mitstehen. Im Kreuzganghof südlich der Klosterkirche ist ein quadratischer Garten vorgesehen mit einem einzelnen immergrünen Sadebaum in der Mitte. Die übrigen drei Gärten liegen auf der Ostseite des Klosters. Der Obstgarten mit 13 Bäumen scheint zugleich als Friedhof der Mönchsgemeinschaft zu dienen. Daneben liegt der Gemüsegarten der Mönche, Hortus, mit 18 Beeten, einem Gärtnerhaus und einem Lager für Saatgut und Werkzeuge. Neben den üblichen Gemüsesorten wie Zwiebeln, Lauch, Rüben, Salat, Kohl sollen hier auch einige Gewürze und Kräuter wachsen. Der vierte Garten ist als Herbularius, also Kräutergarten, bezeichnet. Die Nähe zu verschiedenen Gebäuden der Krankenversorgung erweist ihn als Medizinalgarten. Er umfasst 16 Beete in einem sehr charakteristischen Anordnungsschema, bei dem ein Rechteck aus 2x4 Außenbeeten die 8 Innenbeete umschließt und nur einen kleinen Eingang freilässt. Jede Pflanzenart ist im Plan jeweils ein eigenes Beet reserviert. Eine zweite Quelle, das ist das Capitulare de Villis, ein Dekret aus dem Umfeld Karls des Großen über die Verwaltung der königlichen Güter. Es enthält so Regeln und Vorschriften auch für Viehzucht, Handwerk, Versorgung mit Lebensmitteln und am Ende eine lange Liste mit Pflanzen. Genannt sind da 73 Beetpflanzen und 16 Obstbäume. Über den räumlichen Geltungsbereich, ob das ganze Frankenreich und die tatsächliche Verbindlichkeit dieser Liste hat die Forschung schon kontrovers diskutiert. Zum eigentlichen Bezugspunkt für unseren Akademiegarten haben wir das schon genannte Gedicht De Cultura Hortorum über den Gartenbau oder eben Hortulus von Walafrid Strabo gewählt. Er schrieb es wohl in seiner Zeit als Dichter am Aachener Hof zwischen 829 und 838, also bevor er später Abt auf der Reichenau war. In 444 Hexametern wird die Anlage und Pflege eines Gartens beschrieben, bei 23 Strophen für 24 Pflanzen, mit jeweils unterschiedlichen Akzenten auf Aussehen, Duft, Heilkraft oder Symbolik. Auf der unmittelbaren Ebene einer Gartenbaubeschreibung erweist Walafrid seine Kenntnis von Vergils Georgica und Columella's De Re Rustica. Er scheint auch aus eigener Gartenerfahrung zu schöpfen. Bodenlockerung, Unkrautbekämpfung, Maulwürfe, Aussaat, Stecklinge, Wässern und Düngen mit Mist. Die Beete, die sind mit Brettern eingefasst und von Wegen getrennt. In erster Linie ist das aber ein hochkomplexes und ästhetisch anspruchsvolles Werk der Dichtung. Geschult an Vergil mit unendlichen Anspielungen an antike Mythologie und einem sehr ausgeklügelten System von Zahlensymbolik, was alles schließlich in ein christliches Gesamtanliegen eingebunden ist.
Ja, wenn ihr genau zugehört habt, dann werdet ihr schon festgestellt haben, dass sich diese Quellen allein schon ja in ihrer Quantität unterscheiden müssen, dass natürlich beispielsweise in diesem Capitulare de Villis viel, viel mehr Pflanzen erwähnt werden als jetzt im Gedicht De Cultura Hortorum. Und so die Frage nochmal an Sie, Frau Mikkeleites-Winter. Sie haben schon so ein bisschen angedeutet, dass Sie den Walafrid Strabo quasi zu Ihrer Primärquelle erwählt haben. Aber wie haben Sie jetzt konkret entschieden, welche Pflanzen Sie für Ihren Klostergarten verwenden wollen?
Bei den Pflanzen im Klosterplan fallen zahlreiche Übereinstimmungen zum Capitulare de Villis auf, das also wohl bei der Beschriftung konsultiert worden ist. Einige Bäume des Obstgartens sind aufgrund mangelnder Winterhärte aber gar nicht für das voralpine Klima in St. Gallen geeignet. Selbst auf der klimatisch günstigeren Reichenau, wo es im Schnitt bis 5 Grad wärmer sein kann, konnten vielleicht Mandel- und Esskastanienbäume gedeihen, aber nicht der Lorbeer und vielleicht kam auch die Feige gar nicht über den Winter. Der Vergleich mit dem Hortulus-Gedicht ist noch einmal interessanter, seit wir aus einer neuen Handschriftenuntersuchung erfahren, dass Wallafried als junger Mönch bei der Ausarbeitung des Klosterplanes eigenhändig beteiligt war. Die Pflanzennamen selbst hat allerdings Regenbert, der Bibliothekar, eingetragen. Das Pflanzensortiment des Gedichtes ist auffällig eigenständig gegenüber dem Klosterplan. Von den 24 Namen sind 10 nicht im Plan enthalten und davon nochmal die Hälfte nicht einmal in dem umfangreicheren Kapitulare. 3 davon, Absinthium, also Wermut, Marubium, Andorn, Betonica, Betonie, lassen sich zum Beispiel in dem in Hexametern geschriebenen Medizinwerk des Quintus Serenus nachweisen, das sich damals großer Beliebtheit erfreute und das auch von Wallafried zitiert wird. Und es stützt sich wiederum sehr stark auf Plinius. Das Hortulus-Gedicht hat sich schon wegen der überschaubaren Pflanzenzahl angeboten. Aber in Leipzig und am Altdeutschen Wörterbuch verbindet uns noch mehr damit. Eine wertvolle Handschrift dieses Werkes befindet sich in der Universitätsbibliothek Leipzig. Sie überliefert auch eine umfangreiche Glossatur mit zahlreichen althochdeutschen Wörtern. Für unsere praktische Umsetzung im Garten erschien die Interpretation von Wolfgang Fels geeignet, wonach der Garten aus 2 Reihen mit 4 Beeten bestanden haben könnte und die spirituell besetzten Pflanzen Rose und Lilie dann einen eigenen Platz noch erhalten. Jedes Beet muss dann 2 bis 3 Arten beinhalten und das ist ein Unterschied zum Klosterplan.
Jetzt haben wir auch schon so ein paar Pflanzennamen gehört, aber wir haben ja vermutlich auch so ein bisschen das Problem, die Quellen, die Sie jetzt genannt haben, die kommen jetzt erstmal in Latein daher, teilweise auch in Althochdeutsch oder in althochdeutschen Glossen, wie Sie gerade erwähnt haben. Woher wissen wir denn gut 1200 Jahre später, welche Pflanzen von Wallafried Strabuda gemeint sind bzw. beschrieben wurden?
Ja, tatsächlich ist die Identifizierung der Pflanzen nicht immer einfach. Die lateinischen Namen entsprechen in vielen Fällen nicht der modernen botanischen Nomenklatur heute. Um sie richtig zu identifizieren, kann die Beschreibung der Pflanzenmerkmale hilfreich sein. So führt Gladiolus bei Wallafried nicht auf die Gladiole, sondern auf die Schwertlilie, Iris Germanica. Manchmal lassen sich auch Beschreibungen bei antiken Autoren wie Dioskurides und Plinius und in der mittelalterlichen Pflanzenkunde bei Hildegard von Bingen oder Albertus Magnus vergleichen. Wo eine Zuordnung zu einer einzelnen Art nicht möglich erscheint, präsentieren wir die entsprechenden Alternativen, was dann eben zu den 30 Pflanzen führt. Für die Ambrosia, bei der Wallafried selbst nicht sicher ist, wurden in der Forschung der Rheinfern, die Schafgarbe und der klebrige Gänsefuß erwogen. Mitunter hilft die Archäobotanik mit ihren Analysen von Pflanzenfunden bei der Klärung der Frage, ob eine bestimmte Pflanze, die laut schriftlicher Quelle vermutet wird, zu dieser Zeit an diesem Ort tatsächlich existiert haben könnte. Bestimmte Arten, die heute verbreitet sind, waren im Mittelalter nicht bekannt. So ist die beliebte Pfefferminze, Menta piperita, das Ergebnis einer wohl zufälligen Kreuzung von Krauseminze, Menta spicata, und Wasserminze, Menta aquatica, und kommt erst im 17. Jahrhundert vor. Daher kann sie keine gültige Interpretation für Wallafrieds Menta sein. Der Name Cucurbita oder Kürbis bezieht sich in unseren Quellen auf den mittelalterlichen Kürbis, den Flaschenkürbis Lagenaria sicheraria. Durch Bodenfunde von Samen ist gesichert, dass diese ursprünglich tropische Pflanze in der Römerzeit und im Frühmittelalter auch in Mitteleuropa wuchs. Dass das klimatisch möglich ist, zeigen nun auch die großen reifen Früchte im Hortulus Theodiscus in Leipzig. Der heutige Gemüsekürbis Cucurbita pepro kam erst nach der Entdeckung Amerikas hier nach Europa.
Ja, sehr spannend. Also da sehen wir schon, dass auch verschiedene Disziplinen letztlich zusammenkommen, um da genauer zu erfassen, ja, was da im frühmittelalterlichen Klostergarten wirklich wachsen konnte oder auch gewachsen ist. Und es klang bei Ihnen auch schon so ein bisschen an, dass Wadafrid Strabus ja auch große Kenntnisse antiker Texte hatte. Vielleicht vertiefen wir das an dieser Stelle noch mal etwas weiter. Welche spätantiken oder insgesamt antiken Einflüsse gab es denn auf die frühmittelalterlichen Gärten und vielleicht auch auf die medizinischen Rezepte? Das ist ja vermutlich nicht alles aus dem Nichts heraus entstanden.
Ja, Frage einer teilweisen Kontinuität der Gartenkultur nördlich der Alpen nach dem Ende der Römerzeit wären sicher ein eigenes Thema. Zur Tradierung der Pflanzennamen in unserem Zusammenhang ist bereits einiges gesagt. Im Einzelnen ließen sich die Wörter meistens bis in die antike Überlieferung zurückverfolgen. Das überlieferte Gartenbauwissen stammt vor allem aus schriftlichen Quellen, auch aus gelehrter Tradition und spiegelt mediterrane Verhältnisse meistens wieder. Nichtsdestotrotz konnten viele in der medizinisch-botanischen Literatur erwähnten mediterranen Pflanzen auch in den Gärten angebaut werden. Als Ausländer waren sie auf die Pflege und den Schutz im Garten sogar angewiesen, um nicht in der Konkurrenz der einheimischen Pflanzen unterzugehen. Auch in der pharmazeutisch-medizinischen Literatur der Karolingerzeit sind Erscheinungen eines Transfers auszumachen. So fließen in das berühmte Loscher Arzneibuch, das schon erwähnt wurde, verschiedene antike Traditionsstränge ein. Neben der griechisch-byzantinischen Medizin vor allem die lateinischsprachige Rezeptliteratur, wobei hier wahrscheinlich auch volksmedizinische Elemente eingegangen sind. Schon aus der Antike gab es Austauschlisten, nach denen ein teuer zu importierendes Heilmittel gegebenenfalls gegen eine einheimische Zutat mit gleicher Wirkung ausgetauscht werden durfte. Und im sogenannten St. Galler Botanicus, einem Herbar des 9. Jahrhunderts, kann man zeigen, dass gegenüber der spätantiken Vorlage noch einzelne Pflanzen hinzugekommen sind, die dann Gebirgspflanzen gerade darstellen. Auch mit der Sicht auf die Genese der Krankheiten und ihrer Behandlung insgesamt stützt sich die mittelalterliche Medizin weiter auf die antike Humoralpathologie, die Säftelehre nach Hippokrates und Galen, wobei die Gegensatzpaare warm-kalt und feucht-trocken entscheidende Bedeutung hatten. Insbesondere diese Disharmonie zwischen Wärme und Kälte wurde als Auslöser für Krankheiten angesehen. Um eine Krankheit aus kalten und feuchten Ursachen zu behandeln, wie zum Beispiel eine Erkältung, brauchte es warme und trockene Arzneien. Mehr als die Hälfte der Heilpflanzen in mittelalterlichen Kräuterbüchern galten als warm und trocken.
Ja, auch das sehr spannend, aber Sie haben vollkommen zu Recht gesagt, die Medizin und ihre antiken Einflüsse, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein eigenes Thema. Nun hatte ich ja, und das klang bei Ihren Antworten auch schon so ein bisschen an, ganz am Anfang erwähnt, dass Sie natürlich am althochdeutschen Wörterbuch arbeiten und insofern ist diese Sprachkomponente für Sie natürlich besonders wichtig. Und nachdem wir jetzt ein bisschen was so allgemein auch zu den Klostergärten oder zum Klostergarten gehört haben, wollen wir uns dem nochmal etwas genauer widmen und ich darf insofern schon mal vorwegnehmen, dass ja auch Pflanzennamen einen sehr hohen Anteil an den überlieferten althochdeutschen Wörtern einnehmen. Daher, Frau Leipold, die Frage, woher rührt das denn eigentlich, dass der Anteil dieser überlieferten Pflanzennamen am uns bekannten Althochdeutschen so groß ist?
Ja, Pflanzennamen haben einen wirklich erstaunlich hohen Anteil an unserem althochdeutschen Wortgut. Wir haben in der Alphabetstrecke vom A bis zum S, das wir gerade bearbeiten, über 1000 Einträge zu Pflanzennamen ermitteln können. Und für viele Pflanzennamen ist das hier ja auch schon der Erstbeleg in der deutschen Sprache. Grundsätzlich kommen Pflanzennamen natürlich in allen Texten und Textsorten vor, das ist ganz klar, wie zum Beispiel in Ottfrieds Evangelienbuch aus dem 9. Jahrhundert, wo das Paradies mit seinen Blumen beschrieben wird. Ich lese mal ein kleines Stückchen vor. Da blühend dir Jolilia in die Rosa, sur so sie dir stinkend, joch Elichorn ihr welkend. Also dort im Paradies blühen immer Lilien und Rosen für dich, sie geben dir süßen Duft und verwelken nie. Das ist also klar, dass man in solchen Texten auch Blumennamen findet. Die große Masse an Pflanzennamen haben wir jedoch in Glossaren, meist aus der spätalthochdeutschen Zeit. Das sind lange Wortlisten, in denen sich lateinische, althochdeutsche Wortgleichungen finden. In solchen Pflanzenglossaren haben wir natürlich auch viele Heilpflanzen. Texte, die sich mit medizinischen Inhalten beschäftigen, sind in der althochdeutschen Zeit aber noch eher eine schmale Tradition. Dazu gehören Rezepte in deutscher Sprache. Wir haben die sogenannten Basler Rezepte vom Ende des 8. oder Anfang des 9. Jahrhunderts. Das erste Rezept ist in lateinischer Sprache geschrieben, das zweite ist eine Übersetzung ins Deutsche in einer sehr freien und erweiterten Form und hier werden verschiedene Kräuterzutaten genannt, zum Beispiel Murra, die Myrrhe, Sevina, der Sadebaum, Wiroch, Weihrauch, Pfeffer, Veramurte, Anta, der Andorn, Fenuchal, der Fenchel, Pipos, Beifuß, Vega breita, Breitwegerich und andere mehr. Und zwar Flascon Vinis, also zwei Flaschen Wein. Und aus all diesen Zutaten soll ein Trank gebraut werden, der 3 Tage lang gären muss und von dem der Kranke dann 2 Becher am Tag trinken soll. Das hilft dann gegen Fieber oder Epilepsie. Ja, unsere Heilpflanzen haben manchmal sprechende Namen, sie nennen manchmal die Krankheit selbst, gegen die sie heilen, helfen sollen, zum Beispiel Fieberkrut oder Gichtwurz. Und bei Wurz ist vielleicht zu sagen, das meint hier nicht die Wurzel, sondern die gesamte Pflanze im Althochdeutschen. Manchmal haben wir auch ein Körperteil bezeichnet, wie Beinwella oder Magenwurz. Manche Pflanzen geben auch einen Hinweis auf ihre Heilkraft, zum Beispiel die Selbheiler, der Wiesenaugentrost, der also schon bezeichnet, dass er ohne weitere fremde Unterstützung zu heilen vermag. Sehr schön ist auch der Name für die Schafgarbe, die Garchheiler, zusammengesetzt aus dem Adjektiv Gahi, schnell, und dem Verb für heilen, also die Schnellheilerin, die Jähheilerin. Mit diesen Pflanzen kamen auch eben sehr oft ihre Namen über die Alpen und deshalb haben wir einen sehr hohen Anteil von Lehnwörtern in unseren althochdeutschen Pflanzennamen, besonders aber in unserem Wallafried-Korpus. Interessant ist hier, dass wir bei der Übernahme dieser Pflanzennamen die Regeln aufzeigen können, nach denen das funktioniert hat, die Eindeutschung funktioniert hat. Zum Beispiel eben die 2. Lautverschiebung, das wichtigste Merkmal des Althochdeutschen im konsonantischen Bereich, wo bestimmte Verschlusslaute je nach Position zu Reibelauten und sogenannten Affrikaten verschoben werden. Zum Beispiel Menta wird eben zu Minza verschoben oder Feniculum zu Fenichal oder Apium zu Epfi. Wir haben allerdings auch eine Reihe volksetymologischer Umdeutungen bei unseren Pflanzennamen. Zum Beispiel der Liebstöckel heißt lateinisch Lubisticum und hier wurde das Wort für ein Kompositum gehalten, dessen ersten Teil an Lubi, Liebe, erinnerte und der zweite Teil wurde auf Stöckchen bezogen, sodass es als ein Aphrodisiakum interpretiert wurde. Einheimische Namen sind oft Komposita, die schon auch die wichtigen Eigenschaften einer Pflanze beschreiben. Zum Beispiel die Eberraute, Stabawurz, da geht es um den holzigen, geraden Stängel der Pflanze. Oder der Muscatella-Salbei, Hahnenkamm mit seiner wunderbaren, auffälligen Blütenform. Oder der Odermännig, Kleini-Kletter auf Althochdeutsch, da geht es um diese sehr stark anhaftenden kleinen Samenkapseln. Manchmal geht es auch um den Standort, wie bei Bach, Minza oder Vata-Minta. Kurz erwähnen möchte ich vielleicht noch den Namen der Rose. Vor der Entlehnung des lateinischen Namens, den wir auch heute noch haben, hieß die Pflanze in althochdeutscher Zeit Hiopha oder Hiophaltra. Und im letzteren steckt noch das alte germanische Baumwort Treva, bekannt aus Englisch Tree, das im Althochdeutschen sonst nicht allein überliefert ist. Die Hagebutte, althochdeutsch Hiopha, der Strauch kann so heißen, aber auch die Frucht, ist heute noch dialektal erhalten. Vielleicht kennt ja der eine oder andere Hiefenmus. Der Name Hagudorn für die Rose bezieht sich auf das Vorkommen der wilden Rose im Wald und hier wurden Wildrosenhecken zur Einfriedung benutzt oder auch zur Grenzmarkierung und wir kennen alle die Dornröschenhecke, die eben nach einigen Jahren quasi unüberwindbar wird.
Sie haben da schon einige ja sehr schöne und auch sehr sprechende Pflanzennamen erwähnt, wo man sich wirklich gut auch vorstellen kann, wie das sprachgeschichtlich sich so entwickelt hat, beziehungsweise wie auch diese Namen dann zustande gekommen sind. Auf die Sprachgeschichte werden wir in unserer zweiten Folge ja auch nochmal etwas genauer eingehen. Also wer sich jetzt gefragt hat, was das auch mit diesen Verschiebungen etc. auf sich hat, der darf da schon mal gespannt sein. Und wir waren ja auch in Bezug auf Walafrid Strabo schon mal so ein bisschen auf diese Unsicherheiten zu sprechen gekommen, was hinter sich manchen Pflanzennamen verbirgt, also wie sie zu interpretieren sind. Und das ist ja vermutlich für Sie auch ein größeres Problem, wenn aus den althochdeutschen Pflanzennamen nicht unbedingt immer klar wird, ja, welche Pflanze ist das denn jetzt heute? Und ich würde fast vermuten, Sie haben dann gewissermaßen ja auch das Problem, dass Sie in einem Wörterbuchprojekt arbeiten und es eigentlich dann in den jeweiligen Einträgen gerne benennen wollen würden, welche Pflanze sich dahinter verbirgt. Also was sind so ein paar unsichere Kandidaten und wie gehen Sie dann damit im Wörterbuchprojekt um?
Ja, natürlich versuchen wir grundsätzlich am Althochdeutschen Wörterbuch für jeden Beleg die gemeinte Pflanze tatsächlich auch zu identifizieren und in ihrer modernen botanischen Nomenklatur nach Linné anzugeben, damit schon die Vergleichbarkeit gewahrt bleibt. Dies ist doch manchmal ein sehr mutiges und problematisches Unterfangen, da wir natürlich weder eine morphologische Beschreibung der Pflanze haben, noch eine Abbildung in den Handschriften überliefert ist, sondern wir haben oft nur die bloße lateinisch-althochdeutsche Wortentsprechung. Und Pflanzennamen werden während ihres langen Überlieferungsweges oft mit Synonymen versehen. Es geschehen Abschreibefehler, sodass die Überlieferung häufig korrumpiert ist. Das ist also sehr schwierig. Es gibt aber inzwischen sehr zuverlässige Hilfsmittel, die wir zur Identifizierung der Begriffe auch aus Mittelalter und Antike benutzen können. Und wie vorhin auch schon angeklungen ist, ist ja auch das Wissen über den historischen Pflanzenanbau durch die Archäobotanik enorm erweitert worden in letzter Zeit. In unseren Wörterbuchartikeln werden die Unsicherheiten natürlich kenntlich gemacht und auch sehr gerne mehrere Interpretationsmöglichkeiten angeboten. Und auch in unseren Begleitmappen und unsere Beschilderung zum Hortulus wird das deutlich gemacht. Und da kann man eben dann unter Umständen mehrere Interpretationsmöglichkeiten lesen.
Und das ist insofern auch nochmal ein gutes Stichpunkt, auf Ihren Klostergarten zu sprechen zu kommen. Dadurch, dass es ein Podcast zur großen Landesausstellung ist, sei mir doch der kurze Hinweis erlaubt, dass zum Jubiläumsjahr auch auf der Reichenau die Klostergärten jetzt neu angelegt wurden und da auch in neuer Pracht erscheinen. Aber es ist ja vielleicht auch ganz schön, dass wir einmal in Süddeutschland und einmal in Ostdeutschland jetzt einen entsprechenden Klostergarten haben. Also falls euch die Strecke zum jeweiligen Ort zu weit ist, dann ist vielleicht die Alternative ganz gut. Und daher an Sie, Frau Leipold, nochmal die Frage. Wir haben jetzt so ein bisschen was über Klostergärten allgemein erfahren. Wir haben uns auch mit dem sprachlichen Aspekt ein wenig beschäftigt. Was hat Sie aber jetzt ganz besonders noch an den Gärten so fasziniert und was kann man auch in Ihrem Klostergarten in Leipzig noch sehen und auch lernen?
Es ist vor allen Dingen ganz spannend, dass man mittelalterliche Gärten eben durchaus nicht nach heutigen Maßstäben bewerten darf. Eine Pflanze lässt sich nicht nur auf den puren Nutz- oder Zierwert reduzieren, sondern neben der Anwendung in der Küche zum Würzen, die wir natürlich heute noch kennen, oder auch der medizinischen Verwendung, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es in mittelalterlichen Gärten einen dritte Bedeutungsebene, nämlich den Symbolgehalt, der mit jeder einzelnen Pflanze angesprochen wird. Und das ist eine Ebene, die heute tatsächlich meist verloren ist. Jede Pflanze bedeutet etwas. Hinter jedem Pflanzennamen können sich weitere Sinnebenen eröffnen. Das ist eine Ikonografie, die wir auch in der mittelalterlichen bildenden Kunst natürlich finden. Und deshalb wird in der Forschung das Hortulus-Gedicht auch zum Teil spirituell ausgelegt, als Bildprogramm für Mönche, als meditativer Spaziergang, in dem sich im ersten Teil man sich von der Schlechtigkeit des irdischen Lebens befreien soll, um sich dann in einem zweiten Teil des Spazierganges mit der wahren Liebe des christlichen Glaubens aufzuladen. Und so ist auch unser kleiner Spaziergang dann gestaltet. Wir beginnen mit einer bekannten und sehr starken Heilpflanze, dem Salbei, gehen dann weiter zu einer heute weniger bekannten Pflanze der Ruta graveolans, der Weinraute, die in der Karolingerzeit stark präsent war. Sie duftet ganz stark und dieser starke Duft spricht eben bei den Pflanzen auch von ihren inneren Kräften nach mittelalterlicher Vorstellung. Die Weinraute wurde deshalb als Gegengift eingesetzt. Also sie konnte sogar die Pest angeblich besiegen und hat sich dadurch eben einen Ruf als Zauberkraut erarbeitet. Sie ist aber auch Symbol der Auferstehung durch ihre gelben Blüten. Blühende Zweige wurden manchmal ins Grab gelegt. Daneben steht eine Pflanze, deren gefiedertes Blattwerk Wallafried als duftigen Haarschopf beschreibt. Das ist die vorhin schon erwähnte Eberraute und manchmal, wenn wir Kindergruppen da haben, dann dürfen die darüber streichen und identifizieren natürlich sofort diesen Cola-Geruch, den die Eberraute hat. Es folgt eine Pflanze, die weniger heilkräftig ist, sondern vielleicht eher als Leckerbissen auf dem Abtstisch gereicht wurde, der vorhin schon erwähnte Flaschenkürbis. Der hat an sich keine medizinische Bedeutung, nimmt aber trotzdem sehr viel Raum bei Wallafried ein. Das liegt daran, dass hier eben diese Symbolebene zum Tragen kommt. Die schnell wachsenden Kürbistriebe brauchen eine Stütze. Sie können kaum allein wachsen. Sie brauchen eine Kletterhilfe, im althochdeutschen Kürbisbaum genannt. Und eine solche Stütze bedürfen auch die Novizen, die Jungen im Kloster, die eben durch eine solche Stütze, die natürlich die im Kloster vermittelte Bildung, der vermittelte Lebensweg ist, Stabilität erlangen sollen und geistig wachsen sollen. Eine weitere Besonderheit des Wallafriedgartens ist auch der Anbau der Zuckermelone, auch eine Gaumenfreude, die wir hier auch in Leipzig schon genießen durften. Unser Rundgang führt dann weiter über den Wermut, Andorn, Fenchel, Iris, Liebstöckel und Kerbel zum Scheitelpunkt des Gedichtes, der ersten Erwähnung der Madonnenlinie. Die ist am Ende nochmal erwähnt, da komme ich nochmal darauf zurück. Dann startet schon der zweite Wegteil mit einer sehr alten und wirkmächtigen Pflanze, nämlich dem Schlafmohn, Papaver somniferum, der ja zu den ältesten und wichtigsten Kulturpflanzen der Menschheit überhaupt gehört, archäobotanisch seit dem Neolithikum im Rheinland und in der Schweiz nachgewiesen. Und der volkssprachige Name Mago, Mohn, der ist für uns wichtig, weil wir mit unserem althochdeutschen Sprachmaterial vielleicht auch weitere Argumente für den Anbau der Pflanze schon in der Karolingerzeit liefern können, nämlich durch die begriffliche Unterscheidung von wildem Mago und Feldmago. Bedeutender als sein ölhaltiger Samen ist natürlich der Saft der unreifen Mohnkapsel, das seit Jahrtausenden gewonnene Opium mit seiner schmerzstillenden und schlaffördernden und betäubenden Wirkung. Er war das gesamte Mittelalter über bekannt und beliebt und in seiner Heilwirkung natürlich unerreichbar, obwohl es auch kirchliche Restriktionen gab. Wallafried nennt den Schlafmohn zur Behandlung von Geschwüren, aber auch als Medikament des Vergessens. Deshalb zitiert er den antiken Mythos von Demeter und Persephone. In der klosterlichen Brechung und Umdeutung heißt das natürlich, die frühere Welt soll vergessen werden. Ein Vergessen machen durch den Schlafmohn. Hier beim Mohn gibt es auch eine Anknüpfungsmöglichkeit zu einer dritten Ebene, die überhaupt noch nicht zur Sprache kam. Denn in unsere Pflanzenporträts fließt ja auch die ganze Welt der Volksmedizin, des Aberglaubens und magischer Vorstellungen ein. Der Mohn zählt von alters her auch in germanischer Zeit zu den Zauberpflanzen durch seine rauscherzeugende Wirkung. Aus dem Mohn wurde eine Flugsalbe hergestellt. Das meint natürlich hier den geistigen Flug und nicht den Flug auf den Hexenbesen. Zu den Anwendungen der Kräuter wurde eben gern ein Zauberspruch gesprochen. Und diese ganze Ebene fließt natürlich auch in unsere Pflanzenporträts ein. Sie spielt aber im Wallafriedgarten jetzt eine untergeordnete Rolle. Wir gehen dann am Muscatella-Salbei vorbei mit seinen schönen Blüten. Vorhin schon erwähnt, dem Hanekamp. An der Frauenminze, auch eine heute vergessene Pflanze, die sehr, sehr stark duftet, die man sich ins Gebetbuch legen kann, um langweilige Predigten zu überstehen. Es folgen die Minzen, von denen Wallafried sagt, man kann ihre Anzahl genauso wenig nennen wie die Zahl der Fische, die im Roten Meer schwimmen oder die Funken, die aus dem Ätna sprühen. Wir gehen vorbei auch an einheimischen Pflanzen wie dem Sellerie, der Betonie oder dem Odermännig und kommen zum Rheinfarn. Der hat einen sehr schönen Namen, das will ich noch kurz erwähnen. Es handelt sich hier nicht um einen Farn, sondern um eine Grenzfahne. denn das althochdeutsche Wort Reinifano bezieht sich auf Fano und erzählt von der Markierung durch diese gelb blühende Pflanze an Feldreihen, also Ackerflächen wurden damit markiert und abgegrenzt und erst später wurde das zweite Kompositionsglied Fano an das Wort Fahren angeglichen. Und das kleine Gartengedicht und unser Rundgang endet bei den symbolhaltigen Pflanzen Rose und Lilie, die auch nicht in den Beeten zu finden sind, sondern in Extratöpfen am Ende des Gartens. Die Rose ist natürlich im Mittelalter wie auch heute noch in ihrer Ambivalenz Symbol des Seins, des Lebens, der Liebe, des schlagenden Herzens. Sie steht aber auch für das vergossene Blut und damit für Leid, Vergänglichkeit und Tod. Auch für die Mönche symbolisiert die Rose natürlich Liebe, aber hier natürlich die wahre und reine Liebe zu Gott, die vollständige Hingabe, die Caritas. Und in ihrem Zusammenspiel mit der Lilie, die eben in den letzten Versen des Gedichtes stattfindet, haben wir nochmal zwei ganz starke Zeichen, symbolische Schlusspunkte geradezu, die Lilie als Zeichen für die Auserwähltheit, Schönheit, Erhabenheit, für die Reinheit des Glaubens, vielleicht auch schon für die Jungfräulichkeit der Maria. Sie bilden mit ihrer starken Symbolik quasi einen Schlussstein wie ein Altar im Kirchenschiff. Und hier sieht man wieder, dass Wallachfried die antike Mythologie, die jetzt eben schon verschiedentlich angeklungen ist, in den Dienst des Evangeliums stellt. Diese Verbindung von antiker Tradition und christlicher Botschaft, die wir hier im Hortulus-Gedicht haben und die auch unser Gärtchen zeigt, die kann eigentlich symbolisch stehen für unsere althochdeutsche Überlieferung überhaupt, in der wir eben auch beides vereinen, das antike Wissen und das Lob des christlichen Glaubens.
Wir sehen, es gibt ganz, ganz viel zu entdecken und vor Ort gibt es da sicherlich noch mal viel mehr. Also ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Mikkeleites-Winter, und bei Ihnen, Frau Leipold, bedanken, dass Sie heute mit dabei waren, um mit uns über den Klostergarten und auch seine sprachlichen Komponenten zu sprechen. Das war jetzt schon mehrfach gefallen. Wir sehen uns an anderer Stelle noch mal wieder, um auch über das Althochdeutsche zu sprechen. Und in diesem Sinne darf ich mich an dieser Stelle erstmal bei Ihnen verabschieden und nochmal bedanken. Vielen Dank.
Ja, ganz vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
Wenn ihr da draußen nun Interesse gewonnen habt, euch den Klostergarten in Leipzig genauer anzuschauen, dann schaut gerne auch mal in unsere Shownotes vorbei. Da verlinken wir euch die entsprechende Internetseite, damit ihr alle nötigen Besuchsinformationen erhaltet. Wenn ihr Interesse gewonnen habt, die große Landesausstellung zu besuchen, dann könnt ihr ebenso in den Shownotes vorbeischauen, denn da gibt es unsere Ausstellungswebsite, die euch mit allen aktuellen Informationen versorgt. Ihr findet das Badische Landesmuseum natürlich auch auf Social Media, unter anderem auf Facebook oder auch auf Instagram. Schaut da gerne mal vorbei. Auch da gibt es regelmäßig neueste Informationen zur großen Landesausstellung. Mir bleibt damit eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet Freude, konntet viel in Erfahrung bringen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr darüber hinaus Interesse an Geschichtspodcasts habt, dann schaut auch mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei und in diesem Sinne macht's gut und ciao, ciao.